DigiVis, Digitalisierung und Visualisierung von Archiven und Sammlungen. Das Projekt DigiVis entwickelt Konzepte, Methoden und visuelle Werkzeuge zur interaktiven Darstellung und Analyse von Archivalien. Geleitet wird das Projekt von Professor Dr. Theo Hug vom Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation sowie von Dr. Eva Zangerle vom Institut für Informatik an der Universität Innsbruck. Und mit Theo Hug, dem Projektleiter, spreche ich heute in der zweiten Folge von unserem DigiVis-Podcast. Hallo Theo, danke fürs Dabeisein. Bitte stell dich doch einmal am Anfang der Folge kurz vor.
Ich bin an der Universität Innsbruck am Institut für Mediengesellschaft und Kommunikation tätig, war viele Jahre an der Fakultät für Bildungswissenschaft, bin aktuell Sprecher der interfakultären Arbeitsgruppe Innsbruck Media Studies, ein Medienforum, mit dem wir jedes Jahr den Medientag der Universität Innsbruck veranstalten und außerdem im Bereich Medienpädagogik für die Lehramtsagenten zuständig und darüber hinaus im Bereich Wissenschaftstheorie, Forschungsmethoden aktiv und zusammen mit dem Kollegen Josef Mitterer Nachlassverwalter im Ernst-von-Glasersfeld-Archiv.
Da sind wir schon beim Thema. In Folge 1 haben wir mit Michael Schorner gesprochen, dem Archivar im Ernst-von-Glasersfeld-Archiv, und auch schon angedeutet, wie dieses Archiv seinen Weg nach Innsbruck gefunden hat. Und du warst ja da nicht ganz unbeteiligt.
Ja, das kann man so sagen. Die Geschichte geht ein Stückchen weit zurück in die 90er Jahre. Genau genommen geht sie noch weiter zurück, weil die ersten Begegnungen mit konstruktivistischem Denken, die gehen in die Studienzeit und dann auch in die 80er Jahre zurück, und die ersten Begegnungen mit Siegfried Schmidt, der seinerzeit auch eine Gastprofessur hier in Innsbruck hatte. Und so gab es Berührungspunkte, aber erst viel später ist über den Kollegen Josef Mitterer, mit dem ich damals schon befreundet war, der Kontakt zu Ernst von Glasersfeld entstanden. Ernst von Glasersfeld hat 1997 in Klagenfurt das Ehrendoktorat bekommen, und bei dieser Gelegenheit haben wir das erste Seminar hier in Innsbruck eingefädelt mit Ernst von Glasersfeld. Und von dort weg hat es eine Kooperation gegeben, auch mit anderen Instituten, mit anderen Fakultäten. Wir haben dann im Jahr drauf, 1998, ein zweites Seminar gehabt, und dort ist eine engere Beziehung entstanden im Zusammenhang eines zunächst üblichen Arbeitsessens im Anschluss an die Seminarsituation. Beim Abendessen hat Ernst, wie so oft, erzählt von dem, was ihn mit Tirol verbindet, was ihn mit Innsbruck verbindet, mit seiner Leidenschaft des Skifahrens. Und dort haben wir zum ersten Mal gehört, dass er auch Skitouren ging, in den 20er Jahren hier in Tirol. Und dass das eine Leidenschaft von ihm über viele Jahre war. Und in diesem Zusammenhang habe ich ihm angeboten, dass er mit auf die Wildstrize mitgehen kann. Was zunächst schiefgelaufen ist. Er hat ziemlich verärgert reagiert auf dieses Angebot, weil die Wildspitze ist immerhin der höchste Berg in Tirol. Und für jemand, der über 80 ist, er war damals 81, so einen Vorschlag zu machen, das hat auch was Frivoles. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, auwei, jetzt habe ich sozusagen das alles verspielt, was man nur verspielen kann, in Kontakt mit dem Herrn Glasersfeld. Da waren wir noch per Sie zu der Zeit, aber ist am nächsten Tag unter vier Augen zu mir gekommen und hat mir am Ärmel gezupft und nachgefragt, ob das dann schon ernst gemeint war und ob es da, weil es hat ihn nicht losgelassen. Und dann habe ich ihm erklärt, die neue Situation im Pizza Express da seinerzeit, die Möglichkeit, dass man das als Tagestour machen kann, ohne Hüttenübernachtung, dass hier eine relativ leichte Tour bevorsteht, dass es nicht mehr viele Höhenmeter sind.
Also er war früher auch noch nie auf der Wildspitze.
Doch. erkannte und das dann zu unserer Überraschung, also wir haben das dann tatsächlich gemacht, im Kreis von Freunden mit ihm gemeinsam. Und er kannte die Berge rundherum, die Hütten, alles viel, viel besser und konnte die Details viel genauer erklären, als wir das gekonnt hätten. Und das war für ihn dann so beeindruckend, dass das möglich war, dass er diese Tour machen konnte, dass von dort weg eine freundschaftliche Beziehung entstanden ist. Auch ein Folgeseminar im Jahr drauf dann, wo wir eine Videoreihe draus gemacht haben, die Innsbruck Lectures on Constructivism, als VHS-Kassetten, wie du sie gerade gesehen hast, da, und auch ein Porträt, Viabilität und Bruchharsch, ist zu der Zeit entstanden. Und da ist ein bisschen deutlich geworden, dass er durchaus Verbindungen zu Innsbruck hatte, nicht nur über seine Südtiroler Zeit, sondern eben auch über seine Skitouren, über Skifahren, auch Seegrube und Havelekar, das war ihm bekannt, auch bei der Eröffnung der Seilbahn damals schon, 1928 oder wann das war. Und das war mit ein Hintergrund, warum letztlich das Archiv hier in Innsbruck gelandet ist. Ja. Weil die Optionen wären gewesen, einerseits in Wien, beim Heinz von Förster Archiv sozusagen, mit seinem Wegbegleiter und konstruktivistischen Mitstreiter. Auf der anderen Seite an der Uni in Klagenfurt, wo der Kollege Josef Mitterer tätig war, und hier in Innsbruck. Und jetzt war es dann so, dass 2008 Ernst von Glasersfeld auch von der Universität Innsbruck ein Ehrendoktorat erhalten hat. Und bei dieser Gelegenheit der seinerzeitige Rektor Karl-Heinz Töchterle ihn auch kennengelernt hat. Er hat die unverbindlichen Erinnerungen auch gelesen in Vorbereitung dieser Ehrendoktoratsverleihung. Und war sehr, sehr angetan vom Lebenslauf, von der Person, auch vom konstruktivistischen Denken, wie er es entfaltet in seinem Werk. Und man hat sofort gesehen, die beiden verstehen sich nicht nur als Skifahrer, sondern auch als Wissenschaftler. Das war mit ein Hintergrund. Und nicht zuletzt, es war auch der Wunsch vom Ernst, dass das hier in Innsbruck angesiedelt wird. Und nachdem hier es durchaus sehr gute Unterstützung vom Rektor Töchterle gegeben hat, war es möglich, das Archiv einzurichten, war es möglich, auch einen Raum dafür zu bekommen, was immer schwierig ist an der Universität. Und es war auch möglich, eine halbe Stelle für einen Archivar, eine Archivarin zu bekommen, die Stelle, die jetzt Michael Schörner innehat, damit es auch betreut wird und das Archiv auch weiterentwickelt werden kann.
Womit wir schon beim nächsten Stichwort wären, wenn wir jetzt den radikalen Konstruktivismus vielleicht ein bisschen überspringen. Vorerst, aber das Archiv, das Ernst von Glasersfeld Archiv, dient ja als Beispiel für eben das DigiWiz-Projekt. Was spricht dafür, dass ausgerechnet dieses Archiv sich anbietet für so ein innovatives Projekt für die Visualisierung von Archivbeständen?
Warum kann es nicht jedes beliebige Projekt sein? Also das, was dafür spricht in meinen Augen, ist zunächst mal die Lebensgeschichte von Ernst von Glasersfeld selber. Ernst war mit seinen Überlegungen und Arbeiten irgendwo immer auch der Zeit voraus. Wie er gearbeitet hat, was er gemacht hat, was er entwickelt hat, das war immer auch sehr innovativ, auch wenn er es mit dem Gestus der Bescheidenheit bringt, auch wenn er sich selber als Lumpensammler beschrieben hat, der die liegen gebliebenen Ideen, offene Ideen, alternative Ideen in der Philosophiegeschichte sozusagen bündelt, zu einer kohärenten Wissenstheorie sammelt. Aber wenn man genauer hinschaut und auch die Beispiele anschaut, wie hier zum Beispiel ein Übersetzungsprogramm in den 60er Jahren einerseits analog und andererseits über Nacht mit den damals verfügbaren Computern in der Bank parallel in analog und digital entwickelt worden ist. Untertags mit einem Sperrholzcomputer, mit den farbigen Pins die Programme anschreiben und dann über Nacht wieder die Einträge laufen lassen an der Maschine, um dann wieder weiterzuarbeiten mit einer analogen Struktur. das sind Prozesse, da gibt es viele, viele Beispiele bei ihm, wo er selber innovativ war. Und nicht zuletzt, warum sein Werk? Es ist ein umfangreiches Werk, es ist weiterhin in Diskussion, es ist kontrovers in Diskussion, gibt durchaus auch Kritik am radikalen Konstruktivismus. Es gibt Beispiele, wenn ich an die Ausgabe von Ethik und Sozialwissenschaften, ich glaube, es ist 1998 erschienen, wenn mich nicht alles da ist, das ist das erste Beispiel, wo es sein Target-Artikel eine durchaus sehr differenzierte Kontroverse ausgelöst hat und er wieder repliziert hat auf die Gegenargumente, solche Dinge darzustellen, die Breite des Denkens, der Aspektreichtum, der drin liegt und die differenzierte Auseinandersetzung mit diesem Fundus, der in seinem Archiv verfügbar ist. Immerhin ist es ein Werk, das über praktisch 6 Jahrzehnte sich erstreckt, also es ist ein reichhaltiges Material, es ist vielgestaltig. Das ist vielleicht auch wichtig, warum dieses Archiv, weil hier nicht allein Texte, es sind Bilder, es sind Videodokumente, es sind Artefakte verfügbar, die allesamt in einem digitalisierten archivalischen Zusammenhang auch miteinander ins Spiel gebracht werden können, die sichtbar gemacht werden können, so dass das Archiv auch Zugänge, Online-Zugänge bietet, um die Reichhaltigkeit überhaupt mal erst darzustellen.
Also man sieht schon, es geht um mehr als nur eine automatische Texterkennung in Textarchivalien und die dann einfach online zu stellen. Damit ist es nicht getan.
Ja, das kann ich nur sehr unterschreiben. Es wäre durchaus möglich, auch eine konventionelle Online-Edition zu machen mit dem Fundus. Aber uns liegt daran, sowohl mit Blick auf Forschungsmöglichkeiten als auch mit Blick auf Bildungsmöglichkeiten hier Schritte weiterzugehen. Es ist immer noch so, dass wissenschaftliche Archive in Bildungszusammenhängen vergleichsweise wenig genutzt werden, vor allem in schulischen Bildungszusammenhängen. Hier Zugänge zu schaffen, Beispiele zu schaffen, auch didaktische Vorschläge zu entwickeln, ist eines der Anliegen im Projekt. Auf der anderen Seite, mit der Entwicklung von Visualisierungsstrategien für Argumentationsstränge, für Diskurszusammenhänge entsteht auch eine Übersicht über ein sehr komplexes Werk, das wiederum für die Forschung neue Fragestellungen eröffnet, neue Möglichkeiten des Umgangs und des Zugangs zu archivalischen Materialien, die letztlich, so wie du sagst, schon auch zurückgehen zu den originalen Dokumenten, Einblicke bieten in die Quellen, die verfügbar sind im Archiv, aber zugleich auch die Komplexität in einer, wie soll ich sagen, übersichtlichen Weise darstellen und hier Zugänge schaffen zu einem Fundus von Materialien, der ansonsten für viele ja nicht so ohne weiteres zugänglich wäre.
Wie kam denn die Idee zum Projekt und vor allem wann?
Naja, die ersten Ideen, das geht schon ein bisschen weiter zurück. Es gab bei der Diskussion um die Einrichtung des Archivs die Frage, wie wird das Archiv aussehen? Das haben wir auch, Josef Mitterer und ich, gemeinsam mit Ernst von Glasersfeld diskutiert. Was kann das dann sein? Weil es wäre weder in seinem Sinne gewesen, noch in unserem Sinne, dass es ein konventionelles Archiv der Gestalt ist, dass alle Archivalien in Archivboxen versammelt sind, irgendwo im Keller, mehr oder weniger verstaubt, über einen Schlüssel eines Archivars allein zugänglich sind und niemand viel damit macht, außer es fragt, wer an, so dass eine Bestandsliste zwar verfügbar ist, aber naja, die Bestandsliste allein, wenn die verfügbar ist, und man kann dann vielleicht ein PDF anfordern, das ist, denke ich, eine vergleichsweise bescheidene Form des Angebots von Archivalien. Und wir haben dem Ernst schon zugesichert, wir werden arbeiten damit, wir werden schauen, dass Forschung in diesem Feld auch unterstützt wird, dass wir hier Möglichkeiten schaffen. Wir denken auch an eine Werkausgabe, da gibt es auch erste Überlegungen dazu. Und Michael Schörner hat bereits Konzeptvorschläge gemacht, das werden wir weiter diskutieren, sodass auch in konventionellen Printfassungen neue Zugänge entstehen werden, aber eben um dem gerecht zu werden, was das Innovationsanliegen vom Ernst allemal war, von Ernst von Glasersfeld, geht es schon auch darum, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Und die Ideen dazu, die sind in den 2012, 2013 die ersten Ideen entstanden. Wir haben dann ein Vorprojekt über den Tiroler Wissenschaftsfonds finanziert bekommen, in dem es um Machbarkeitsüberlegungen ging, welche Voraussetzungen müssen überhaupt gegeben sein, wie müssen die Archivalien aufbereitet sein, welche Standards spielen hier eine Rolle, welche Arten von Datenmanagementsystemen kommen in Betracht, welche Werkzeuge kommen in Betracht. Wir hatten dann einen ersten Antrag bald darauf gestellt bei der erste Initiative Go Digital der Österreichischen Akademie für Wissenschaften, die speziell für Archive auch gedacht war und genau diesen Zweck. Dieser Antrag ist aber abgelehnt worden mit Gründen, die eigentlich nicht so gut nachvollziehbar sind, weil da wurde vorgeschlagen, dass man ganz bestimmtes Werkzeug verwendet, ein Werkzeug, das aber für diesen gegenständlichen Zweck nicht wirklich in Betracht kommt, weil das, was beschrieben ist im Projekt und was angedacht ist mit dem Projekt, gar nicht erfüllt werden hätte können. Da hätte man sozusagen keine gute Voraussetzung gehabt. Und auf der Basis haben wir zwar einen Rückschlag erlitten, aber dann gesagt, okay, wir gehen weiter und haben die Möglichkeit gefunden, im Rahmen dieser Digitalisierungsinitiative des Landes Tirols uns bei einer Ausschreibung zu beteiligen. Und dort hat sich gezeigt, das ist dann nicht fürs Glasersfeld-Archiv alleine, sondern das muss der Region zugutekommen, was in diesem Projekt gemacht wird. Also haben wir uns im Vorfeld schon, bevor das Projekt beantragt wurde, mit Einrichtungen des Landes und der Stadt hier verständigt, Vertreter vom Landesarchiv, vom Stadtarchiv, Museum der Völker und auch des Diözesanarchiv in Brixen, haben sich interessiert gezeigt und sind heute auch Kooperationspartner in diesem Projekt. Und so ist eine Situation entstanden, dass diese Überlegungen, wie und welche Visualisierungsstrategien für welche Arten von Archivalien, für welches Archiv, für welche Zwecke in Betracht kommen, so entwickelt werden, dass sie in verschiedenen Einrichtungen auch weiter verwendet werden können, angewendet werden können und eingesetzt werden können.
Es gibt ja auch gewisse Vorbilder in diesem Sinne, zum Beispiel Kurt Fendt hat einige Visualisierungsprojekte gemacht, das Stichwort Generous Interfaces. Könntest du darüber kurz reden, was so die Vorbilder waren und was man von denen für das DigiWiz-Projekt konkret lernen kann?
Ja, mit Kurt Fendt bin ich seit vielen Jahren in Kontakt. Er hat eines der ersten Visualisierungsprojekte, war das Berliner Seenprojekt, ein sehr spannendes Projekt, das einen differenzierten Umgang einerseits mit Historie und Umbruchssituation in Berlin ermöglicht und auf der anderen Seite aber auch individualisierte Anwendungsmöglichkeiten für unterschiedliche didaktische Zwecke, durchwegs auf Hochschulniveau, jetzt in seinem Fall, gemacht. Und dieses Projekt war eine der ersten Inspirationsquellen, um zu sehen, wie kann man flexibel umgehen, wie kann man innovativ umgehen mit den Materialien. Und so bin ich über all die Jahre hinweg mit dem Kurt Fendt in Kontakt und wir haben uns immer wieder ausgetauscht und auch Feedbacks gegeben. Er hat auch einen Workshop in unserem Projektzusammenhang gehalten und auch aufgezeigt, wie die Perspektive der Nutzerinnen relevant ist bei der Entwicklung des Projekts, wenn man in Form von sogenannten Use Cases denkt. Macht einen großen Unterschied, ob ich mit diesen Archivalien als interessierter Laie zu tun habe, ob ich im Kontext eines philosophischen Seminars zu tun habe oder eines wie auch immer, pädagogischen, psychologischen Zusammenhangs, als Lehrerin was brauche und hier Möglichkeiten für Anwendung in der Schule mir hole und entsprechende Inspirationen dazu. Da haben wir durchaus einige Anknüpfungspunkte mit Kurt Fendt entwickelt und auch Ideen von ihm bekommen. Und der zweite Anknüpfungspunkt, die sogenannten Generous Interfaces von Whitelaw, das ist eine Grundsatzüberlegung, wie mit Archivalien umgegangen werden kann und wie sie präsentiert werden. Die Kritik, mit der er ansetzt, ist die Kritik an konventionellen Suchmasken, wie man sie aus der Nutzung von Bibliotheken kennt. Viele Archive haben diese Suchmasken und die setzen eines voraus: Ich muss im Großen und Ganzen wissen, was ich suche. Ich muss die richtigen Stichworte haben. Ich muss sozusagen vielleicht sogar vom Fach sein und wenn nicht vom Fach, aber jedenfalls dann muss ich eine gewisse Zielrichtung schon mitbringen. Und alle, die eher mit offeneren Fragestellungen an diese Dinge herangehen, alle, die noch nicht so genau wissen, worauf sie hinaus wollen, die eher sondieren, erkunden wollen, die schmökern wollen, oder wenn man das Bild des Flaneurs nimmt, die mal schauen, was gibt's da und wo kann ich mich inspirieren lassen, wo kann ich weiter was finden, die kommen mit den Suchmasken nicht wirklich dorthin, wo es interessant wird für sie. Und die Idee dieser Generous Interfaces ist hier sozusagen großzügig zu sein im Zugang über visuelle Strukturen, hier einen bunten Strauß an Möglichkeiten im ersten Anlauf anzubieten, Möglichkeiten, die aber strukturiert sind, die untereinander vernetzt sind und die auch individualisiert bearbeitbar sind letztlich. Und das ist eine der Ideen, um die Metapher des Eintauchens in Sammlungen und Archive zu bemühen. Da kann man sehr assoziativ vorgehen, da kann man auch ohne viel Vorwissen zu interessanten Punkten kommen, um dann sich weiterzuentwickeln. Und das ist auch eine der Inspirationsquellen, die wir hier hatten für die Gestaltung der visuellen Oberflächenstruktur der Archivalien.
Ein bunter Strauß an Möglichkeiten klingt eh schon ein bisschen so, wie die Portalseite dann ausschauen soll, nämlich bunt und die verschiedenen Möglichkeiten des Eintauchens ins Archiv. Und man könnte ja die Portalseite als quasi das Endprodukt bezeichnen. Aber vielleicht ein wenig konkreter, was kommt am Ende vom Projekt raus? Und du hast eh schon ein bisschen angesprochen, für welche Zielgruppen. Wer kann sich was davon erhoffen?
Ja. Also zunächst mal, in dem Projekt kommt insofern allgemein Anwendbares heraus, als die Werkzeuge, die entwickelt werden, grundsätzlich auch von anderen Archiven und musealen Einrichtungen verwendet werden können. Das heißt, wir haben hier sozusagen das Glasersfeld-Archiv als prototypisches Beispiel, um zu zeigen, wie diese Werkzeuge angewendet werden in verschiedenen Hinsichten. Aber es wird als Projektergebnis auch das Aufzeigen von Anwendungsmöglichkeiten im Museum der Völker, im Stadtarchiv, im Landesarchiv und auch im Diözesanarchiv in Brixen verfügbar sein. Also diese grundsätzliche, diese Potenziale aufzuzeigen, das werden wir für all diese Einrichtungen haben. Was das Glasersfeld-Archiv konkreter betrifft, da will ich nicht allzu viel verraten, aber so viel, dass wir dort einen relativ großen Fundus an Texten zugänglich haben, die alle argumentationsanalytisch untersucht worden sind, die aufbereitet worden sind im Projekt, so dass die über die visuelle Struktur der argumentativen Stränge das Werk analysiert, bearbeitet werden kann, auch annotiert werden kann. Das wird ein Ergebnis sein. Ein anderes Ergebnis wird sein, dass es sowas wie didaktische Spaziergänge gibt mit prototypischen Anwendungen, die im schulischen Kontext eine Rolle spielen, also wo die Zielgruppen Schülerinnen, Schüler sind, wiederum in unterschiedlichen Fächern, das wird dann ein bisschen ausdifferenziert, auch inspiriert vom Werk von Glasersfeld und seinem Viabilitätskonzept, wird es ein Viablory geben, ein Memory, wenn man so will, mit Bildern, wo die Viabilitätshypothese sozusagen erfahrbar gemacht wird im Umgang mit Archivar, mit Bildern letztlich, ja, auch wieder mit einer visuellen Struktur.
Du hast die Schülerinnen angesprochen in verschiedenen Fächern und da sieht man, glaube ich, auch wieder gut, dass auch der radikale Konstruktivismus ganz was Transdisziplinäres ist und irgendwie auch in dem Sinne des Projektes widerspiegelt, da wir Leute aus verschiedenen Disziplinen mit verschiedenen Hintergründen haben. Nach welchen Gesichtspunkten wurde dieses Team zusammengestellt und wer kann aus den, oder was können die Leute aus den verschiedenen Disziplinen beitragen?
Da müsste ich insgesamt weit ausholen. Die Gesichtspunkte sind auf der einen Seite, dass wir die regionale Zusammenarbeit, die wir zum Teil schon hatten im Vorprojekt oder die schon weiter zurückreicht, Kooperation im Institut für Informatik zum Beispiel, dass wir die fortsetzen und nutzen können. Das war eins der Auswahlkriterien. Das heißt, wir haben dort auch ein Stück gemeinsam entwickelt an der Projektidee, um den regionalen Zusammenhang stark zu machen. Auf der anderen Seite, du hast angesprochen, Kurt Fendt oder Rainer Leschke, auch internationale Kooperationszusammenhänge, die mit einfließen. Und letztlich sind es verschiedenste Wissenschaftszweige, die eine Rolle spielen. Sprachwissenschaftliche Zugänge, wenn es um die Argumentationsanalyse geht. Geschichte, Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik, wenn es um Anwendungen auch im schulischen Kontext oder eben auch in der Aufbereitung von Materialien geht. Die Informatik für die technischen Belange, die gesamte technische Struktur und deren Usability und Anwendbarkeit für diese verschiedenen Nutzerinnengruppen und die Funktionalität, auch die technische Funktionalität des Ganzen. Wir haben darüber hinaus auch Medienwissenschaft mit dabei, wir haben Philosophie, Wissenschaftstheorie mit dabei, sodass die Inhalte auch adäquat aufbereitet sind, sodass hier die Auswahl auch zutreffend und angemessen ist für das gesamte Projekt. Es ist ein sehr interdisziplinäres Projekt mit einem tollen Team, das hier sehr gut auch zusammenarbeitet und ich freue mich, wenn wir hier im Herbst eine Präsentation machen können der Projektergebnisse und vielleicht auch die eine oder andere Anknüpfung für Folgeprojekte finden können.
Du sprichst es an, das Projekt geht ja eh schon dem Ende zu. Interessant finde ich bei solchen Projekten immer auch die Frage, was hat denn nicht funktioniert? Hat es Rückschläge gegeben? Hat es Sachen gegeben, wo sich herausgestellt hat, geht nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, müssen wir ganz was anderes machen? Weil auch daraus kann man ja viel lernen.
So, ich würde sagen, richtig starke, heftige Rückschläge habe ich keine verzeichnet. Also, wir konnten im Großen und Ganzen alle Punkte, die wir uns vorgenommen haben, abarbeiten, bearbeiten. Manche sind weiter in Bearbeitung. Was sich durchaus schon als schwieriger herausgestellt hat als ursprünglich gedacht, das war die Erstellung von 3D-Erklärvideos. Die Komplexität, es wird dazu eine Handreichung geben, wie das gemacht werden kann und es wird auch einfachere Formen geben, aber auf dem professionellen Niveau, wie es exemplarisch fürs Glasersfeld-Archiv gemacht worden ist, da hat sich schon gezeigt, das ist wesentlich aufwendiger. Das ist jetzt kein Rückschlag in dem vollen Sinne, dass man das ad acta legen müsste, aber eine Erinnerung dran, dass der Aufwand für solche Dinge, wenn sie gut gemacht sein sollen, nicht zu unterschätzen ist. Das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt, es hat sozusagen so in der Projekthalbzeit mal zwischendurch die Hoffnung gegeben, dass bei der Bearbeitung der Textsammlungen die maschinenbasierte Möglichkeit des Umgangs mit argumentativen Strukturen, der Analyse von argumentativen Strukturen, dass hier ein bisschen mehr drin wäre, dass man hier ein bisschen mehr maschinengestützt und halt teilautomatisiert erreichen kann. Und da haben wir relativ klar sehen müssen, mehr wie rund 30% korrekter Erkennung von argumentativen Strukturen leistet die Maschine nicht. Das ist sozusagen, ja,
noch.
Das noch nicht, ja, vielleicht noch nicht, die einen sagen hoffentlich noch lange nicht, oder wie auch immer. Das sind Dinge, die sind in Entwicklung, und ja, das haben wir sondiert und entsprechend viel Handarbeit ist drin, wo die Sarah Oberbichler sehr, sehr viele und wertvolle Verdienste sich in diesem Projekt auch erworben hat für genau diese Konkretisierungen, die dann in die Visualisierungen einfließen können.
Beim Stichwort Erklärvideos kommen wir eigentlich schon zum dritten und letzten Hauptpunkt, nochmal zurück zum radikalen Konstruktivismus, über den ich mit dem Michael Schorner schon gesprochen habe. Und jetzt solltest auch du probieren, eine kurze Erklärung des radikalen Konstruktivismus in ein oder zwei Sätzen zu versuchen. Worum handelt es sich da?
Der radikale Konstruktivismus ist eine Wissenstheorie, im Kern eine Wissenstheorie, die davon ausgeht, dass die Subjekte über begriffliche Vernetzungen, über Prozesse der Assimilation, der Akkommodation ihre Wissensnetze aufbauen, ohne dass sie dabei jemals einen unmittelbaren Zugang zu einer Realität an sich entwickeln könnten. Das ist der Kern des radikalen Konstruktivismus, verbunden damit, dass wir so uns auch nicht einer Wahrheit annähern können, sondern dass es um die Gangbarkeit, um die Funktionalität, um die Möglichkeit, mit den konkreten Handlungen, mit den Sprachhandlungen, mit den kognitiven Operationen weiterzukommen. Und diese, diese Form des Weiterkommens, diese Form der Machbarkeit, der Brauchbarkeit, der Nützlichkeit, die hat Ernst von Glasersfeld mit dem Terminus Viabilität belegt. Gangbarkeit, wenn man es in einer anderen Metapher übersetzt, in der Metapher, die er sonst auch bevorzugt hat. Und das ist sozusagen die Alternative zu dem Bündel von Wahrheitstheorien, die sonst entwickelt worden sind, ob sie nun konsensorientiert oder Kohärenz oder Korrespondenz oder evidenzbasiert und so weiter aufgebaut sind, hier als alternative Viabilität ins Spiel zu bringen. Das ist ein zweiter wesentlicher Kernpunkt im radikalen Konstruktivismus.
Und wer braucht den radikalen Konstruktivismus? Welche Disziplinen? Wer kann damit arbeiten? Wem bringt der radikale Konstruktivismus was?
Ja, das ist eine gute Frage. Auf welches Problem löst er sozusagen und wo geht die Reise in die Zukunft? Und das wird auch intensiv diskutiert, auch in den konstruktivistischen Communities, wie hier Weiterentwicklungen angesetzt werden, neu gedacht werden müssen, angesichts der Algorithmuskulturen, die entwickelt sind, angesichts von Big Data, angesichts von der Datafizierung von ganz vielen Bereichen, von den Lebenswelten schlechthin, sodass hier eine gewisse kreative Spannung entstanden ist. Der radikale Konstruktivismus ist aufgegriffen worden in sehr vielen verschiedenen Wissenschaftszweigen. Die Literaturwissenschaft hat in ihrer Rezeptionsgeschichte sehr intensiv darauf zugegriffen. Mathematik, Mathematikdidaktik vor allem, Managementwissenschaften, Beratungs- und Therapiekonzepte sind sehr viele entwickelt worden, die inspiriert sind vom radikalen Konstruktivismus, Erziehungswissenschaft, Philosophie, Didaktiken in verschiedenen Hinsichten. Das ist ein sehr, sehr breites Feld von wissenschaftlichen Bereichen, die hier in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger direkt auch auf das Werk von Ernst von Glasersfeld zugegriffen haben, es zum Teil auch weiterentwickelt haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen. Und ich denke, es wird noch spannend, in welche Richtung die Weiterentwicklungen gehen, die jetzt angesichts der Prozesse von Medialisierung, Mediatisierung, Digitalisierung en vogue sind, welche Formen hier der Wirklichkeitskonstruktion Thema werden.
Wir sind fast schon am Ende, aber gibt es noch irgendwas Wichtiges, das du noch anbringen willst?
Was gibt es noch Wichtiges?
Oder zunächst die Frage, die es auch bei Michael gegeben hat, du darfst eine Literaturempfehlung abgeben, entweder zum radikalen Konstruktivismus oder in Bezug auf das Projekt, auf Archivvisualisierung. Wenn sich jemand jetzt sich denkt, interessant, möchte gern mehr erfahren.
Dann würde ich sagen, mit Blick auf das Projekt, der Vorschlag, die Publikation abzuwarten, an der wir gegenwärtig arbeiten. Es wird im Herbst einen Aufsatz geben, einen Aufsatz, der wesentliche Teile der Projektergebnisse beschreibt. Den kann ich noch nicht zitieren, weil er im Entstehen ist. Das sozusagen als Teaser für die Zukunft. Und für diejenigen, die keine Kenntnis vom radikalen Konstruktivismus haben und die Ernst von Glasersfeld auch kennenlernen wollen, denen würde ich empfehlen, einen Blick in die unverbindlichen Erinnerungen, in seine Skizzen, seine Erinnerungsgeschichte zu werfen, weil hier aufgezeigt wird, wie facettenreich, wie unverhofft auch Entwicklungen kommen und wie jemand sozusagen über 60 Jahre an Themen arbeitet, die spannend sind, die ohne Strategien der Selbstvermarktung doch bedeutsam geworden sind und die nach diesen 60 Jahren dann noch zu mehreren Ehrendoktoraten geführt haben und zu einer recht späten Anerkennung, aber immerhin, da gibt, denke ich, dieses Buch in einer sehr lebendigen und erfahrungsnahen Weise Aufschluss dazu. Vielleicht der eine Punkt noch, wer die vielen Optionen sich mit Denkern, mit Denkerinnen, mit philosophischen Strömungen nutzt, sich da auseinanderzusetzen, warum dann Ernst von Glasersfeld? Ernst von Glasersfeld gehört zu den Philosophen und Theoretikern, die das, was sie sagen, das, was sie überlegen, in einer ganz besonderen Weise auch gelebt haben. Da ist nicht nur der Anspruch einer kohärenten Wissenstheorie, die aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt worden sind, wie ich vorhin erwähnt habe, sondern da ist auch der Anspruch sozusagen einer Lebbarkeit der Theorie. Und wenn sie nicht taugt im Leben, dann wird sie auch verworfen. Und das hat er gezeigt in einer Weise, wie ich sie sonst kaum bei jemand wahrgenommen habe. Das ist unglaublich beeindruckend, wie er hier auch Rückschläge in seinem Leben bearbeitet hat, überwunden hat und wie er seine Kreativität bis ins hohe Alter hat, bis 2-3 Wochen vor seinem Tod noch am letzten Paper geschrieben gehabt, kreativ war, aktiv war und wie er die verschiedenen Facetten in seinem Leben integriert hat, ja, ohne auf sportliche oder ästhetische oder eben philosophisch-theoretische Ansprüche irgendwo so zu verzichten oder Einseitigkeiten herzustellen, sondern er hat sie alle in einer integrativen Weise gelebt. Und das, denke ich, ist Teil der Faszination, wenn man sich mit ihm befasst und von dort ausgehend dann weitere Innovationsmöglichkeiten erschließt.
Gut, vielen Dank für die Erläuterungen. Und wie gesagt, ein bisschen ein Teaser, alles Weitere kann man sich dann selbst anschauen auf der Portalseite, die demnächst online geht.
Ja, danke auch und alles Gute.